Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken. Mein Name ist Christoph Asche und heute geht's bei uns ums Gaming. Genau gesagt schauen wir uns die Streaming-Plattform Twitch an und beschäftigen uns mit der Frage, was man lernt, wenn man sich diese riesige soziale Gaming-Plattform aus linguistischer Perspektive anschaut und Sprachmuster und Sprachcodes der Community untersucht. Da wird nämlich ziemlich schnell klar, dass toxisches Verhalten innerhalb dieser Communities an der Tagesordnung ist und dass Gaming-Plattformen Experimentierräume sein können, um die Grenzen des Sagbaren auszutesten. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich Dr. Tamara Bodden. Tamara ist hier an der Uni Koblenz Juniorprofessorin für germanistische Sprachwissenschaft und sie forscht zu Online-Toxizität auf Twitch. Herzlich willkommen im Studio, Tamara.
Ich freue mich, hier sein zu können.
Ja, warum ist denn eigentlich Twitch ein besonders spannender Ort, um Toxizität zu untersuchen? Und vielleicht kannst du vorab nochmal vielleicht ganz kurz sagen, was du denn überhaupt unter Online-Toxizität verstehst.
Also Online-Toxizität kann generell quasi alles sein, was eine negative Stimmung verbreitet. Also das kann zum Beispiel sein, dass man irgendwie Schimpfwörter benutzt, dass man jemanden persönlich angreift, dass man vielleicht auch gruppenbezogene Angriffe hat. Also wenn man zum Beispiel sagt, jemand ist behindert, dann heißt das nicht nur, ich attackiere die Person, sondern ich sage auch, eine Behinderung haben ist etwas Negatives. Das kann aber auch sein, dass man in Spielen zum Beispiel sich unfair verhält, dass man zum Beispiel seine Teammates im Stich lässt, dass man irgendwie Gebäude zerstört oder ähnliches. Also das kann ganz viele verschiedene Formen haben. Hat aber diesen gemeinsamen Nenner, dass etwas Negatives passiert. Und da kommt diese Metapher der Toxizität her, dass wir quasi aus der Chemie dieses Bild haben, dass etwas sich verbreitet und negative Stimmung quasi schafft, aber auch zu, ja, vielleicht auch gefährlichen Situationen führen können, dass einfach Menschen vielleicht depressiv werden durch das, was sie online erfahren.
Und wie würdest du Twitch in ganz wenigen Worten beschreiben? Was ist das für eine Plattform?
Ja, Twitch ist quasi eine Videostream-Plattform. Die ist quasi aus Justin TV hervorgegangen und wurde 2014 von Amazon aufgekauft. Das heißt, da passiert natürlich dann auch viel Produktplacement und ähnliche Dinge. Also es ist auch eine Marketing-Plattform im gewissen Sinne. Und die hat hauptsächlich Streaming-Content mit Gaming-Bezug. Das heißt, Leute, die quasi Videospiele spielen, filmen sich dabei. Es kommt aber jetzt auch schon ganz viele andere Kategorien, dass man zum Beispiel IRL-Content macht, also in real life sich selber filmt, wie man kocht oder irgendwo einkaufen geht oder auch just chatting, dass man einfach mit Menschen zusammen Zeit verbringt und sich austauscht und spricht. Und das ist besonders, weil wir quasi einerseits die StreamerInnen haben, die sich selber filmen beim Spielen, beim Reden und dann eine ganz, ganz große quasi anonyme Community, die im Chat auch mitsprechen kann. Also man kann einerseits nur die Videos sehen und sich nicht beteiligen, man kann aber auch in den Austausch treten. Und das heißt, wo immer Online-Räume sind, kann Toxizität passieren. Und auf Twitch ist das besonders spannend, weil auch Gaming ganz oft mit Toxizität verbunden ist. Dass so dieses negative Verhalten in kompetitiven Spielen, wo man irgendwie gerankt wird und Ähnlichem einfach auch so sehr häufig passiert.
Wir steigen da gleich noch näher ein. Aber vorab noch die Frage, bist du denn selbst game-affin? Also oder anders gefragt, welche persönliche Beziehung hast du zum Gaming?
Ja, also ich spiele selbst auch privat, das heißt Online-Multiplayer jetzt so die letzten paar Jahre auch mit Forschungsbezug. Vorher habe ich vor allen Dingen so Puzzle-Plattformer und Indie-Games viel gespielt und da bin ich dann quasi so in die Wissenschaft reingekommen, weil ich einfach viele Spiele beobachtet habe, die spannende linguistische Phänomene hatten und dann auch gemerkt habe, okay, diese Gaming-Communities sind etwas, was ganz wenig untersucht wird bisher, aber sehr spannend ist und wo auch wirklich viele Menschen miteinander interagieren, sodass es so ein blinder Fleck der Forschung in vielen Bereichen noch ist.
Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass du dir Sprachmuster und Sprachcodes auch anguckst innerhalb dieser Communities. Was sind denn so typische Muster oder Sprachcodes, die sich in deinem Forschungszusammenhang immer wieder zeigen?
Also einerseits Anglizismen sind natürlich ganz präsent auch im deutschen Diskurs. Ich forsche aber auch zu englischer Sprache und da gibt es ganz viele kreative neue Wortschöpfungen oder Metaphern, die eingesetzt werden. Wenn man zum Beispiel sagt, jemand ist washed, da heißt das, dass die Person nicht mehr so gut ist, wie sie früher war. Oder wenn man vom Looten und Leveln spricht, das sind Metaphern, die mittlerweile selbst in unserer Alltagssprache schon langsam verwendet werden. Das ist so eine Besonderheit, dass ganz, ganz viele spezifische Termini da sind. Also wir haben so einen Gruppensoziolekt, der sich einfach ausprägt, der mit kreativer Sprache arbeitet, mit diesen Anglizismen, aber auch quasi bestimmte Muster hat, was okay ist und was nicht okay ist.
Wie kann ich mir jetzt deine Forschung vorstellen? Ziehst du dir da stundenlange Streams rein?
Ja, quasi. Also man sieht mich schon viel einfach Videos schauen, weil ich die erstmal sammeln muss. Also das sind ganz komplexe Daten, weil ich einerseits natürlich die Chats kann ich kopieren und damit arbeiten. Mit den Videodaten, die versuche ich dann zu transkribieren, dass ich beschreibe, was im Video passiert, was die StreamerInnen sagen. Ich arbeite schon auch mit automatisierter Annotation, aber das ist schon schwierig, oder Transkription, weil diese Gaming-Sprache einfach von den Programmen nicht gut erkannt wird. Das heißt, ich sitze dann stundenlang und beschreibe entweder, was ich sehe oder verbessere, was die StreamerInnen zum Beispiel sprechen. Und dann habe ich so Sprachdaten, die eine rein textliche Form haben. Da ist dann auch noch wichtig, es gibt diese Emotes auf Twitch, also so kleine Bilder, das können GIFs oder auch quasi ja nicht bewegte Bilder sein, die im Chat auch benutzt werden, und die versuche ich dann auch zu umschreiben, um mit diesen rein sprachlichen Daten dann im nächsten Schritt weiterzuarbeiten. Das heißt, ich komme nicht drum herum, dann auch viel einfach Gaming-Content zu sehen, um zu verstehen, was passiert, und zu beschreiben und damit zu arbeiten.
Und vermutlich auch zu verstehen, wo denn vielleicht manchmal auch die Grenze zwischen nur Spaß und einer tatsächlichen Abwertung stattfindet, nehme ich an.
Ja, das ist tatsächlich einfach auch nicht so einfach, weil es gibt ja viele Pädagoginnen, Eltern, die dann sagen, oh, geht nicht in die Gaming-Räume oder spielt nicht Fortnite und ähnliches, weil sie wenig Verständnis von dem haben, was da passiert und was die Spielregeln sind. Und wenn sie da viele Schimpfwörter zum Beispiel sehen, denken sie, das ist erstmal toxisch. Wenn man aber genauer reinschaut, merkt man, okay, das kann auch ganz positiv sein, dass, wenn man sich beleidigt, man einfach damit Freundschaft und Nähe ausdrücken kann, sodass man wirklich verstehen muss, wie tickt die Community, um das besser erkennen zu können. Also bei vielen Mustern bin ich mir auch nicht sicher und sage dann, das könnte potenziell toxisch sein. In einer Community kann auch das eine Verhalten toxisch sein, in der nächsten nicht.
Mhm. Du hast jetzt die Community ja schon angesprochen. Welche Rolle spielt die dabei? Also wird Toxizität kollektiv getragen oder eher auch vielleicht auch reguliert von dieser Community?
Ja, das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Also wenn Leute auf Twitch unterwegs sind, die können die freundlichsten, nettesten Communities erleben, wo wirklich niemand was Toxisches sagt und alle wirklich ganz viel aufpassen oder auch sich gegenseitig Feedback geben, wenn mal Überschreitungen passieren. Und dann gibt es Communities, die sehr, sehr toxisch sind. Also das ist einerseits abhängig von den Leuten, die da sind, aber auch von den StreamerInnen auf jeden Fall. Also die haben eine große Vorbildfunktion, was auch durch die Forschung wirklich bestätigt wird, dass, wenn eine Person sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann zieht es auch einfach eine Zuschauerschaft an, die sich genauso auch mit diesen Werten identifizieren können. Das heißt, man kann schon interagieren und aushandeln, was so die Regeln sind, wie man sich verhalten möchte. Aber am Ende des Tages hat der oder die Streamerin auch das Recht, Leute rauszuschmeißen aus dem Chat oder bestimmte Wörter zu verbannen. Das liegt wirklich viel die Verantwortung auch bei ihnen.
Das geht dann von der Community aus, oder wie?
Mehr von den Streamerinnen. Mhm. Also die Community, klar, die können schon auch den Dialog suchen, aber es gibt zum Beispiel auch Streamer, die sagen, ich bin toxisch und ich finde es auch gut so. Also zum Beispiel ein Beispiel, was ich gerade aktuell untersuche, ist der Streamer XQZ, der quasi aus Kanada kommt, und der sagt zum Beispiel, wenn Leute ihm rückmelden, du bist gerade super toxisch, ihr seid Social Justice Warriors. Und dann schmeißt er die einfach raus und sagt, ihr seid jetzt von meinem Stream verbannt, ihr könnt den nicht mehr schauen, weil ich hier nicht gemaßregelt werden möchte von der Community.
Hm. Würdest du denn sagen, dass so eine Toxizität auch gemeinschaftsbildend sein kann? Also jetzt speziell im Hinblick auf Twitch?
Ja, auf jeden Fall, weil da schon so auch eine Community, es ist vor allen Dingen so eine, man nennt das Geek Masculinity, die viel auf Twitch einfach das herrschende Prinzip ist, dass einfach die Gaming-Welt sehr lange weißen, männlichen, jungen Akteuren einfach gehört hat und die sich auch manchmal ein bisschen dagegen wehren, dass andere Leute mit reinkommen jetzt auch und selber streamen. Also Frauen, POCs, LGBTQIA-Personen werden deutlich mehr angegangen auf Twitch, weil sie einfach nicht diesen Normen entsprechen, die auf Twitch einfach gang und gäbe sind. Und das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass gesagt wird, wir wollen alles sagen dürfen. Es sollen nicht alle so Snowflakes sein, zum Beispiel, dass man irgendwie sich direkt beschwert, wenn irgendjemand mal ein Schimpfwort benutzt oder irgendwie verbal überschreitet. Und das ist was, was jetzt auch gerade ausgehandelt wird, weil es natürlich Community Guidelines von Twitch gibt und die auch nicht wollen, dass ultra krasse Überschreitungen kommen. Aber es wird sich auch dagegen gewehrt, dass das jetzt so ein Raum wird, der komplett immer reglementiert wird.
Du hast jetzt diese Guidelines angesprochen. Wie gut funktionieren die bei Twitch? Also ich bin da ja jetzt eher skeptisch.
Ja, also das ist wie bei jeder Plattform, dass es immer Community Guidelines gibt. Dann aber auch die Frage, wie werden die umgesetzt? Und da ist einfach ein Problem die Datenmenge. Es sind jederzeit ungefähr 2 Millionen Menschen auf Twitch online und ungefähr 35.000 Streams, die gleichzeitig laufen mit multimodalen Daten. Das heißt, Twitch als Plattform kann da sehr wenig machen, um das zu kontrollieren, was da passiert. Die können eigentlich eher reagieren, wenn jemand etwas meldet. Also es wird dann von der Community ausgehend, ist die Möglichkeit, dass man etwas flaggen kann, dass man quasi sagen kann, hier ist was Toxisches passiert, dann wird das geprüft. Dann wird ein Streamer auch manchmal irgendwie, kriegt ein Timeout und darf eine Weile nicht streamen oder darf komplett nicht mehr auf der Plattform unterwegs sein. Aber Excusee als Beispiel ist schon 5-mal quasi von Twitch gekickt worden, weil er Überschreitungen gemacht hat, kommt aber immer wieder zurück, weil die Plattform selbst natürlich auch sehr viel daran verdient, an solchen polarisierenden Streamern, die vielleicht auch manchmal so Überschreitungen haben. Twitch ist sehr gut beim Überschreitung von so Urheberrechten. Da sind die absolut dahinter, weil die von rechts nach links immer verklagt werden. Das ist so eine große Priorität der Plattform, aber bei so toxischen Überschreitungen, also ist es eher durchmischt, was da tatsächlich dann an Konsequenzen sichtbar wird.
Wenn du jetzt aus deinem Familien- oder Bekanntenkreis um Rat gefragt wirst und jemand wissen möchte, ob du denn jemandem empfehlen würdest, deinen Sohn oder seine Tochter dort, dass sie sich dort aufhält in diesem digitalen Raum, würdest du sagen, gar kein Problem? Oder welchen Rat würdest du ihnen mit in die Hand geben?
Ja, ich würde auch sagen, kein Problem, solange man weiß, was passiert da und wo ist man unterwegs. Weil, wie gesagt, auf Twitch ganz, ganz freundliche, ganz tolle Communities da sein können, die kreativ miteinander Projekte starten und sich austauschen. Also Twitch kann wirklich ein Raum sein, für Menschen Anschluss zu finden, den man nicht so nur negativ sehen kann. Aber natürlich muss man auch mit Vorsicht damit umgehen, dass bestimmte Communities eher toxischer sind, dass auch gefährliche Dinge auf Twitch passieren können. Zum Beispiel, dass man irgendwie gedoxt wird. Das heißt, dass private Daten zum Beispiel weitergegeben werden und dann plötzlich jemand so vor deiner Tür stehen kann oder auch so Dinge, dass man natürlich ganz, ganz verschiedene Altersgruppen haben, die auf Twitch unterwegs sind, dass plötzlich Kinder mit Erwachsenen kommunizieren. Und da ist es so, dass Twitch schon Community Guidelines auch hat zur Altersgruppe. Also man darf in Deutschland zum Beispiel so ab 14, glaube ich, einen Twitch-Account haben, wenn die Eltern hinter einem stehen, während man das benutzt. Das ist dann in der tatsächlichen Umsetzung natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie viele Eltern dann wirklich mit einem zusammen den Excusee-Stream anschauen. Andere Länder, die haben schon strengere Policies. Also zum Beispiel in Großbritannien oder auch in Australien müssen zum Beispiel die Leute schon erwachsen sein und die müssen so ein Video-Ident-Verfahren machen, dass sie quasi sich wirklich mit einem Video identifizieren lassen müssen, um diesen Account zu haben und interagieren zu können. Dann gibt es zum Beispiel auch so die Möglichkeit, einen Stream als plus 18 zu markieren und zu sagen, wir benutzen hier irgendwie Kraftausdrücke, wir haben bestimmte Themen, die vielleicht nicht kindgerecht sind, aber das ist auch auf freiwilliger Basis, ob das Streamer anstellen oder nicht. Und wenn man das einstellt, dann ist man halt nicht für alle sichtbar. Das heißt, man hat deutlich wenig Viewerinnen. Und das ist ein bisschen das Problem, dass diese monetären quasi Incentives, die Streamerinnen haben, nicht unbedingt gegen Toxizität auch irgendwie anarbeiten.
Ich merke jetzt, wenn wir über dieses Thema sprechen gemeinsam, dann zumindest beobachte ich das bei mir immer mit so einem leichten Schmunzeln auf den Lippen, weil wir reden ja über Gaming. Mhm. Also über was Lustiges, was ja eigentlich Spaß machen soll. Bei mir bleibt aber schon so ein bisschen der Eindruck, dass wir auch über Radikalisierung und Grenzverschiebung sprechen müssen bei dem Thema. Also die Frage, können solche Räume auch Radikalisierungsprozesse begünstigen?
Ja, da forscht beispielsweise auch die Amadeo-Antonio-Stiftung ganz viel zu und macht Aufklärungsarbeit. Jetzt gebe ich zum Beispiel ein Sammelband raus, wo wir auch einen Artikel haben, der sich genau damit beschäftigt, wie so Gaming-Räume und Communities plötzlich so in rechte Sphären abdriften. Dass man einfach über Meme-Kultur und ähnliches Leute begeistert für ein bestimmtes Thema. Oder es gibt zum Beispiel auch so Modding-Communities, die dann so Nazi-Alt-Histories so als Gameplay machen und dann ist so die Grenze zwischen, ist das jetzt nur ironisch gemeint und spaßig oder ist es ein, ich finde das tatsächlich als Thema attraktiv, verwischt so langsam in diesen Communities und das macht es problematisch, weil man wirklich damit auch Leute rekrutiert gezielt, um in rechte Sphären einfach überzugehen Und dann werden auch manchmal auch so Discord-Servern, zum Beispiel, wenn man dann schon ein bisschen tiefer eingetaucht ist und im näheren Kontakt, wirklich Leute gezielt radikalisiert, indem zum Beispiel auch so Gamification-Strategien eingesetzt werden, um so einen Kulturkampf, einen rechten Kulturkampf online zu führen. Mhm. Dass man dann plötzlich so Abzeichen und Ähnliches bekommt und Challenges hat und so.
Sind das Entwicklungen, die sich auch auf Twitch zeigen?
Ja, auch in Twitch ist das... Es gibt da kleine Communities und es ist jetzt nicht ein übergreifendes großes Phänomen, aber Twitch ist halt ein guter Einstiegsort, erstmal Leute low-key mit einem Game vielleicht abzuholen und dann in weiteren Kanälen, dann später auf Telegram oder in Discord einfach vertiefend diese rechten Ideologien zu verbreiten.
Hm. Würdest du sagen, dass das nur in Anführungszeichen ein Abbild dessen ist, was sich gerade ohnehin in der Gesellschaft abspielt? Oder würdest du sagen, dass das Räume sind, die diese Tendenz verstärken?
Also es ist einerseits diese Vernetzung, die das schon verstärkt, dass man sagt, das sind nicht mehr isolierte Akteure, sondern die können einfach sehr stark Netzwerke bringen und auch Leute abholen, die vielleicht sonst nicht dazu gekommen wären. Also jemand, der sich isoliert fühlt, der Anschluss sucht und online vielleicht deswegen in den Twitch-Communities unterwegs ist, ist halt dann viel leichter gewonnen, als wenn man jetzt auf der Straße jemanden einen Flyer gibt, findest du Nazi sein cool. Das ist halt dann viel niedrigschwelliger einfach, diese Kontaktaufnahme. Und dementsprechend ist es natürlich ein Phänomen, was sich sowohl digital als auch in der analogen Welt abzeichnet, aber durch digitale Strukturen einfach begünstigt wird sehr stark. Und das ist gerade auch ein Problem der neuen Rechten, wo viele KollegInnen jetzt auch von mir zu forschen, dass die sehr, sehr gut mit Social Media umgehen können und sehr gut einfach die Algorithmen und die Verbreitungsstrukturen dieser Plattform gut verstehen und nutzen.
Hm. Und würdest du sagen, dass daran anknüpfend auch die Gefahr besteht, dass solche Sprachpraktiken dann sich auch später in den gesellschaftlichen Raum übertragen?
Ja, da geht schon auch, passiert schon ein bisschen Forschungsarbeit in die Richtung, dass zum Beispiel auch gesehen wurde. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die darüber spricht, dass Personen, die ganz oft sehen, in politischen Diskussionen gibt es auch so Grenzüberschreitungen ganz oft. Und wenn man das im Fernsehen sieht, dann verliert man das Vertrauen in Politik als Ganzes. Also es führt dazu, dass man einfach nicht mehr denkt, okay, wir haben noch so bestimmte Grenzen der Zivilität, die für uns als Gesellschaft so gelten. Das ist aber bedeutet nicht automatisch, dass jetzt die Kinder, die irgendwie online auf Twitch was sehen, sofort so auch in der Schule sprechen. Es sind natürlich verschiedene Register, die in bestimmten Situationen genutzt werden und gebraucht werden. Aber es ist schon so, dass wenn man einfach sieht, okay, es ist in Ordnung, diese Art von sprachlicher Praxis umzusetzen, dann probiert man das vielleicht auch auf dem Schulhof oder Ähnliches aus oder in anderen Alltagssituationen. Das ist einfach, dass wir so eine Hemmschwelle ein bisschen verlieren, Überschreitungen in sprachlicher Form zu machen.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Politik das auf dem Schirm hat?
Also ich glaube, auf dem Schirm so ein kleines bisschen. Es ist ja schon so, dass ein bisschen schon einfach jetzt politische Entscheidungen in Richtung von Online-Räumen und Ähnliches bestehen. Aber es ist schon zum Beispiel die Anti-Defamation League, die sich speziell mit dem Phänomen Antisemitismus beschäftigt. Die sagen zum Beispiel, wir brauchen deutlich mehr Policies, wir brauchen mehr Finanzierung in diesem Bereich, weil einfach zu wenig passiert. Es ist einfach in der Politik, sind jetzt nicht die meisten Gamerinnen so unterwegs, die sind nicht unbedingt auf Twitch, die verstehen nicht, was da passiert, die haben vielleicht auch ein bisschen so Angst und Furcht vor solchen Räumen, aber das führt halt auch dazu, dass etwas stigmatisiert wird, ohne dass da ein großes Verständnis ist und dementsprechend auch wenig passiert, um vielleicht Aufklärungsarbeit in die Richtung zu machen, genau.
Du hast mir im Vorgespräch berichtet, dass bestimmte Communities als besonders toxisch gelten und hast da League of Legends und Fortnite erwähnt.
Mhm.
Warum ist das so?
Also das ist generell so Online-Multiplayer-Gaming, was Ranked-Modes hat. Also dass man so ein internes Ranking hat, das begünstigt einfach toxisches Verhalten, weil einfach dieses kompetitive Spiel, die Frustration, wenn man zum Beispiel stirbt oder irgendwas nicht klappt, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielen muss, mit denen man vielleicht auch nicht so gut sich koordinieren kann und nicht gut klarkommt, das sind alles Faktoren, die tendenziell zu Toxizität beitragen. Es gibt auch eine Studie, die zum Beispiel sagt, männliche Personen sind auch neigen dazu, bei Streaming vor allen Dingen dann toxischer zu sein. Das heißt, das sind auch eher Game-Communities, die sehr männlich geprägt sind, die tendenziell einen toxischeren Sprachumgang haben. Aber das ist auch so eine self-fulfilling prophecy ein bisschen, weil zum Beispiel Dota ist auch so ein Game, wo es extrem toxisch zugeht. Und da haben Studien gezeigt, dass einfach die Spielerinnenschaft, die online bleibt, einfach sehr resilient gegenüber Toxizität ist. Das heißt, je besser man wird, desto toxischer ist man tendenziell, weil es einfach die Praxis in den guten, bei den guten Spielerinnen ist.
Mhm. Du hast jetzt schon eben angekündigt oder angerissen, dass du auch den Faktor Geschlecht in deiner Forschung untersuchst. Sag doch vielleicht nochmal ganz kurz, welche Unterschiede sich da zeigen in der nutshell.
Also einerseits ist es einfach so, dass männliche Streamer zum Beispiel deutlich toxischer sind. Und dann ist es auch so, dass weibliche Streamerinnen zum Beispiel deutlich häufiger Targets von Toxizität sind. Also dass Sexismus so en passant halt viel passiert, aber auch manchmal wirklich gezielt. Also es gibt so einen Term Boob Policing zum Beispiel, der beschreibt, auf Twitch ist es zum Beispiel nicht erlaubt, sexuellen Content oder Nacktheit oder ähnliches darzustellen. Und das wird natürlich trotzdem auch überschritten. Manchmal wirklich gezielt, zum Beispiel die Streamerin Amarant ist auch auf OnlyFans unterwegs und nutzt dann die Twitch-Community, um vielleicht da auch ein bisschen Zufluss zu kriegen. Dann gibt es aber auch einfach Streamerinnen, die nur Frau sind und trotzdem deswegen angegangen werden, dass dann plötzlich so Kommentare kommen wie, oh, die Kamera hat nicht den richtigen Winkel, jetzt bin ich aber mal nett und werde dich nicht flaggen und das weiter verraten und ähnliches. Und in diesen Fällen ist es tatsächlich so, dass dieses Community Policing passiert von einer männlichen Machtposition raus, um wirklich gezielt bestimmte Personen aus dieser Streaming-Liga rauszuekeln. So. Mhm. Da ist quasi die Annahme, dass Frauen schon mal per se schlechter im Gaming sind, dementsprechend auch schlechteren Content produzieren und deswegen ihren Körper einsetzen müssen, um Zuschauerinnen zu gewinnen. Und das ist natürlich extrem toxisch als Bild und muss dann auch mit reflektiert werden. Also aus welcher Position wird da gesprochen und was sind die Vektoren des Angriffs bei der toxischen Überschreitung?
Und vermutlich dann auch ein Grund, warum viele Frauen sicherlich bestimmte Spiele oder Plattformen meiden, nehme ich an.
Ja, also zum Beispiel bei Dota ist es für mich, ich versuche Sample sowohl von weiblichen als auch männlichen Streamern zu finden. Ist aber schwierig, weibliche Streamer mit großer Reichweite einfach zu finden, weil nicht viele Frauen dort unterwegs sind oder sich als Frauen sichtbar machen. Also man nutzt eigentlich Voice-Chat, wenn man in den höheren Ränken unterwegs ist, weil man sich einfach miteinander austauschen muss. Aber Frauen tendieren eher dazu, das nicht zu machen, weil sie entweder positiven oder negativen Sexismus häufig erfahren. Also dass alle sagen, okay, GG, das Spiel ist schon verloren, weil eine Frau bei uns im Team ist. Oder es kommt dann so zu so Simping-Verhalten, dass quasi die Frau die ganze Zeit angebaggert wird und eigentlich nur in Ruhe ihr Spiel spielen will.
Mhm. Was würdest du sagen, welche Auswirkungen hat Online-Toxizität auf die mentale Gesundheit von StreamerInnen und NutzerInnen?
Also ich glaube, bei StreamerInnen kommt es immer darauf an, da gibt es schon viele, die sehr resilient sind und einfach wirklich gar nicht ihren Chat anschauen und sich nicht groß tangieren lassen, weil sie einfach wissen, das ist mein Job und ich verdiene auch darüber, dass hier ein toxischer Content passiert. Aber generell gibt es schon viele Studien, die belegen, dass Depression, selbstsuizidale Gedanken und ähnliches Resultat von diesem toxischen Verhalten sein können. Also dass wirklich viel mentale Last zum Beispiel auch von Moderatorinnen oder Ähnlichen getragen werden in den Communities, um diese Räume ein bisschen safer zu machen.
Und nochmal nachgefragt, gibt es da Unterschiede zwischen aktiven Teilnehmenden und stillen Mitlesenden, sage ich jetzt mal, auf diesen Plattformen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die still Mitlesenden oder auch Lurker, wie man sagen würde, von denen weiß man halt nicht so viel, weil die sich ja nicht äußern im Chat. Also es gibt schon ein paar Studien, die zum Beispiel auf der TwitchCon dann auch so Fragebögen oder ähnliches verteilen und gucken, wie verhaltet ihr euch, wie sind die anderen. Aber die kann man halt schlechter greifen, so mit der Forschung. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so klar, aber ich denke, in beiden Gruppen ist es natürlich so, dass man die Toxicity mitkriegt. Wenn man aber selber nicht spricht, wird man nicht attackiert. Das ist vielleicht so der Unterschied. Sobald man in die Interaktion einsteigt, kann man potenziell halt auch angegriffen werden in diesen Communities.
Und wie kann denn jetzt linguistische Forschung, also Sprachwissenschaft, konkret helfen, um Online-Toxizität besser zu erkennen und oder einzudämmen?
Also es gibt beispielsweise ganz, ganz, ganz viel Forschung, die schon zu so wirklich quantitativen Methoden zur Erkennung von toxischer Sprache arbeiten. Das heißt, dass man zum Beispiel so listenbasiert einfach sagt, okay, folgende Schimpfwörter können automatisch erkannt und zensiert werden. Dann geht die Forschung jetzt mehr dazu, dass wir auch Kontext mit reinnehmen, dass wir zum Beispiel auch Emojis oder ähnliches erkennen und dann wissen, okay, das ist gerade ironisch gemeint. Und da ist eine Schwierigkeit halt gerade so multimodale Daten, weil wir da nicht so leicht quantitativ aktuell arbeiten können. Aber generell kann so linguistische Forschung oder auch soziologische und aus vielen verschiedenen interdisziplinären Bereichen einfach dazu beitragen, dass wir einerseits die Sachen besser verstehen, besser sichtbar machen, was überhaupt passiert und dann vielleicht daraus auch Schlüsse ableiten. Wie können beispielsweise individuelle Personen mit Counter-Speech dagegen vorgehen? Wie können Content-Creatorinnen oder Streamerinnen vielleicht auch Community-Guidelines schaffen, die ihre eigene Plattform ein bisschen sicherer machen, ihre eigene Community? Aber auch, was sollten für Empfehlungen an Politik und Gesellschaft ausgesprochen werden, um mit dem Phänomen umzugehen?
Wie weit sind wir da generell auf dem Weg in eine bessere digitale Welt oder eine bessere Twitch-Welt?
Also ich glaube, in Deutschland sind wir in den Kinderschuhen, um ehrlich zu sein. Das ist gerade ein Forschungsfeld, was noch nicht existent ist. Es gibt eine Handvoll an Artikeln, die schon das Phänomen Toxizität ein bisschen beleuchten. Im deutschen Raum ist es mehr so beispielsweise männliche Toxizität oder toxische Männlichkeit, was besprochen wird, oder toxische Beziehung. Aber Online-Toxizität als Schlagwort gibt's gerade aktuell im deutschen Raum noch wenig. Jetzt geht halt ein bisschen Forschung schon los in die Richtung. Das ist aber im englischsprachigen Raum schon viel, viel verbreiteter. Also vor allen Dingen in Nordamerika ist diese Forschung schon seit 5, 10 Jahren wirklich ganz weit am Voranschreiten. Und deswegen versuche ich jetzt auch so ein bisschen diese Diskurse mit nach Deutschland zu bringen und einfach mehr in die Richtung aufzumachen. Wobei in Deutschland natürlich auch unter anderen Schlagwörtern, beispielsweise zum Thema Hate Speech, Counter Speech, schon auch seit einigen Jahren Forschung passiert und da viel auch geschaffen wird. Aber es ist natürlich eine Nische und dann nochmal eine Nische und eine Nische, Twitch und dann auch Toxizität dort speziell anzuschauen. Das heißt, da passiert noch nicht so viel und kann auch noch mehr passieren.
Was glaubst du aber trotzdem jetzt nochmal nachgefragt, warum dieser Diskurs hier in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt und in anderen Ländern schon fortgeschritten ist? Sind diese Plattformen da einfach viel etablierter schon?
Ja, einerseits die Plattformen sind teilweise etablierter, aber es ist vielleicht auch, weil Englisch dort auch die einfach Hauptsprache ist. Also wir haben schon, Deutschland ist tatsächlich die drittgrößte Gemeinschaft, die oder das drittgrößte Land, was überhaupt Twitch nutzt. Also wir sind eine große Masse an Zuschauerinnen, aber wir schauen dann auch deutlich mehr englischsprachigen Content dort, sodass vielleicht auch diese Probleme mehr im Kern der Gesellschaft auch sichtbar sind. Das ist weniger so ein, wo diese kleine Menge an Gamerinnen oder ähnliches ist, sondern es einfach verbreiteter ist als Plattform und sichtbarer. Und generell vielleicht auch einfach mehr Forschungsinteresse in diese Richtung bisher ging.
Wenn du dir, und das als Abschlussfrage, die Zukunft von Plattformen wie Twitch ausmalen könntest, wie würde denn ein gesunder digitaler Raum aussehen in deiner Vorstellung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, der auch ganz oft in der Forschung betont ist, ist, dass Plattformen mehr Verantwortung übernehmen müssen. Weil die ganz sachte sagen, wir bilden eine Plattform, alle können machen, was sie wollen, wir haben so ein paar Guidelines, aber wenig quasi Verantwortung nehmen für die schlechten Dinge, die dort passieren. Also sie verdienen ja ganz, ganz viel an den Dingen, die dort passieren, nehmen sich aber so ein bisschen aus der Verantwortung, wenn es darum geht, diese Räume gerechter zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass alles reglementiert werden muss oder ähnliches, aber man könnte schon auch Streamerinnen beispielsweise noch stärker darin unterstützen, wie sie sich schützen können. Also beispielsweise ist ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird, was passiert jetzt, wenn ich eine Person flagge? Dann kommen Tausende und Tausende von diesen Flagging-Anfragen und die werden dann teilweise von Amazon Turk-Arbeitern in Indien bearbeitet in 3 Sekunden und die müssen entscheiden, war das jetzt toxisch oder nicht. Und das ist einerseits dieser Masse an Content geschuldet, aber natürlich auch nicht der beste qualitative Umgang mit diesen Problematiken. Es gab zum Beispiel schon Communities oder Games, wo so Tribunale organisiert wurden, dass man quasi durch die Community entscheiden lässt, was ist hier vorgefallen, wie sollten wir das bestrafen, was ist das richtige Vorgehen. Das ist aber auch sehr zeit- und kostenaufwendig. Das heißt, da schrecken natürlich Plattformen auch vor zurück. Aber ich denke, wenn man nicht mehr sagt, wir sind als Communities, als StreamerInnen vielleicht alleine mit dieser Verantwortung, sondern kriegen deutlich mehr Unterstützung von den Plattformen, könnte das ein erster Schritt sein, um die gerechter zu machen. Aber natürlich ist es auch an den UserInnen. Also wenn einfach sich mehr Leute darüber bewusst sind, was kann ich mit Sprache machen und auch anrichten, kann vielleicht auch mehr individuelle Verantwortung übernommen werden.
Und vielleicht kommt die Politik da doch dann irgendwann nochmal ins Spiel, die Plattform dann irgendwann auch noch mehr in die Pflicht zu nehmen. Aber ja, danke Tamara, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank an dich für die spannenden Einblicke und ja, vielleicht auch für den Impuls, digitale Räume und deren ungeschriebene Regeln nicht einfach hinzunehmen, sondern aktiv mitzugestalten. Ich denke ja, wie wir online miteinander kommunizieren, sagt am Ende auch viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal, Tamara.
Dankeschön.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke.